Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute haben wir einen wahren Selfmade-Mann im Studio. Er ist einer der reichsten Männer in diesem Land, aber nicht, weil er aus einer wohlhabenden Familie stammt und viel geerbt hat, ganz im Gegenteil. Auch nicht, weil er an der Börse oder irgendeinem anderen Glücksspiel zufällig auf das richtige Pferd gesetzt hat. Er hat kein Hochschulstudium und kein Abitur, aber irgendwas muss der Mann ja richtig gemacht haben. Das wollen wir heute herausfinden. Herzlich willkommen, Dirk Rossmann. Guten Tag,
ich grüße Sie. Ja, danke. Herzlich willkommen, ja.
Inhaber der gleichnamigen Drogeriekette. Wie viele Läden besichtigen Sie davon pro Jahr persönlich?
Also ich schätze mal vielleicht 200.
Also das heißt, alle 10 Jahre kommen Sie in einem Laden vorbei?
Ja, das ist dem so, ja.
Wie gut kennen Sie Ihr Sortiment? Würden Sie jeden einzelnen Artikel erkennen?
Überhaupt nicht, weil ich von der Ware nicht so viel verstehe. Wir haben in der Spitze 17.000 Artikel.
17.000?
17.000 völlig verschiedene Artikel. Und das ist nicht mein Arbeitsschwerpunkt. Also da habe ich eher weniger Ahnung.
Dann sind Sie schon entschuldigt. Jetzt schauen Sie mal, was wir hier haben. Hier sind ein paar Nüsschen präpariert. Und ich wollte die Probe aufs Exempel machen. Eine Schale ist von Rossmann.
Also Herr Berndt, Sie machen Spaß mit mir. Ja. Ja, das ist ja, woher soll ich, also kann ich gar nicht mithalten. Das sind ja etwas andere Farben. Dürfte ich mal
können, ich bitte darum.
Aber probieren, bitte. Aber ja, ich muss ja hier, bin ja hier auf naschen. Sendung.
Denn, genau.
Wunderbar.
Und würden Sie schätzen, was ist das andere?
Ja, von einem anderen Unternehmen.
Mhm, genau, das ist von einem Mitbewerber.
Ja, dann kann es nur DM sein.
Ja, genau. Würden Sie mal probieren?
Mhm. Also eins weiß ich schon, bevor ich probiere, unser schmeckt viel besser.
Ja.
Schmeckt auch gut.
Ja, und würden Sie sich festlegen wollen?
Nein, beides gut.
Links war DM, rechts war Rossmann.
Mhm.
Aber es ist schon sehr ähnlich, das Produkt, oder?
Schmeckt beides gut.
Mhm. Warum ist dieser Herr so erfolgreich? In seiner Autobiografie beschreibt er seinen Lebensweg und vielleicht finden wir da ja eine Erklärung.
HR1, genau meins.
Fangen wir vorne an. Dirk Rossmann ist Jahrgang 1946. Er wuchs auf in Hannover. Das war nach dem Krieg eine Stadt in Trümmern, aber es waren nicht nur die Häuser kaputt, schreibt er in seiner Autobiografie. Die Menschen waren damals auch kaputt. Woran hat der kleine Dirk das damals gespürt?
Nach dem Krieg und nach den Zerstörungen waren nicht nur die Häuser zerstört, es waren auch die Seelen der Menschen in einem ganz, ganz schwierigen Zustand. Nach dieser furchtbaren Kriegszeit, nach dieser Terrorzeit von Hitler, konnten die Menschen nicht in einem zuversichtlichen, in einem fröhlichen Zustand sein. Die Realität war, dass viele Menschen gelitten haben, verwirrt waren, gar nicht verstanden haben, noch vor wenigen Jahren Großdeutschland und jetzt also eine Welt von beleidigt, erniedrigt und selbst auch Täter gewesen zu sein, also nicht nur Opfer. Ja, viele Deutsche damals sagten, wir sind Opfer, nein, wir Deutschen waren auch Täter und vielleicht in erster Linie sogar Täter. Ja. Also es war eine Zeit, die bestimmt nicht die günstigste ist, um zur Welt zu kommen. Und man weiß ja heute, dass Kinder Unterstützung brauchen, eine gute Stimmung brauchen, eine gute Atmosphäre brauchen, damit sich ein zuversichtlicher, positiver Mensch entwickeln kann. Es war eher eine sehr schwierige Zeit. Die Trümmer kamen natürlich on top dazu.
Als Sie 12 waren, ist Ihr Vater überraschend gestorben. Da musste Ihre Mutter die kleine Drogerie alleine weiterführen und auch noch 2 Kinder großziehen. War das Geld oft knapp zu Hause?
Das Geld war sehr knapp zu Hause. Es war eigentlich auch deshalb immer das zentrale Thema. Wenn etwas zu wenig ist, dann wird es ganz, ganz wichtig und musste gespart werden. Meine Mutter schrie, wenn wir mal das Licht angelassen hatten, weil es musste immer gespart werden. Und ich kann mich erinnern, das kann man heute unvorstellbar, aber wir mussten auf dem Herd 3 Kessel heiß machen. Dann konnten mein Bruder und ich einmal die Woche baden. Also 3 Kessel auf dem Herd heiß machen. Dann kam kaltes Wasser aus der Leitung dazu. Und das war Baden 1951, ne?
Mussten Sie früh Verantwortung übernehmen als Kind schon?
Ja, naja, ich habe ja nur Volksschule, also nur 8 Jahre Schulzeit. Und ich habe dann eine Drogistenlehre gemacht. Da hatte ich noch keine Verantwortung, da war ich Lehrling. Also, aber dann kam ich in das elterliche Geschäft. Und meine Mutter war gesundheitlich nicht auf dem Damm. Die Großeltern lebten von dieser kleinen Drogerie. mein Bruder studierte und dann habe ich mit 17, 18 Jahren praktisch diese fünfköpfige Familie ernährt, indem ich bei uns im Laden stand und den Laden betrieben habe.
Und Ihre erste kluge Geschäftsidee hatten Sie schon als Schüler, und zwar ungefähr das, was Amazon jetzt als Neuheit feiert, das haben Sie vor 60 Jahren schon eingeführt.
Ja, das ist schon eine besondere Geschichte. Also wir sind 1958 umgezogen am Stadtrand, am Rande von Hannover, eine Straße im Klingenkamp, da waren 50 Häuser und ich habe mir ein Fahrrad besorgt, wo vorne ein Platz drauf war für einen Korb. Und dann bin ich zu den Leuten gegangen, jeden Donnerstag, und habe gesagt, ich kann euch die Ware ganz normal zum ganz normalen Preis besorgen. Damals gab es Preisbindung, also es gab keine unterschiedlichen Preise. Und sie kriegen auch 3% Rabattmarken. Und dann fanden die Leute das toll, da kommt so ein Pimpf und der will auch noch die Ware nach Hause bringen. Und vorher hatte ich mit meiner Mutter einen Deal gemacht, dass ich sagte, kann ich die Ware mit 10% billiger bekommen, also 10% unter dem Normalpreis, ja. Naja, und dann hatte ich schnell so 5.000, 6.000 D-Mark Monatsumsatz. Okay. Und dann hatte der 12-Jährige so 500 bis 600 D-Mark. Natürlich steuerfrei, heute darf ich das sagen. Sind ja ein paar Jahre dazwischen. Okay. Also da hatte ich dann schon ein ganz gutes Taschengeld.
Ein Lieferservice für Drogerieartikel und das vor 60 Jahren?
1958, 59 in der Zeit.
Mhm. Dirk Rossmann über seine Anfänge. Dann bin ich auf den Baum geklettert. Für eine Biografie ist das ein etwas ungewöhnlicher Titel. Es geht um eine etwas skurrile Protestaktion bei der Bundeswehr. Als junger Soldat ist Dirk Rossmann tatsächlich mal auf einen Baum geklettert, auf eine große Eiche, ohne Befehl, ganz im Gegenteil. Was hatte es damit auf sich?
Der Hintergrund war, dass ich mit 18 Jahren zur Bundeswehr eingezogen wurde. Wir hatten vielleicht 1700, 1800 D-Mark Gewinnertrag im Monat. Und ich habe der Bundeswehr gesagt, ich versorge die Familie, einschließlich Großeltern. Und ich gehe zur Bundeswehr, aber dann müsst ihr mir das Geld ersetzen, weil ich muss denn jemand einstellen, der mich ersetzt für diese anderthalb Jahre, die es damals war. Na, und das fand die Bundeswehr nicht in Ordnung. Die haben mich trotzdem eingezogen. Ich habe prozessiert, in der ersten Instanz verloren. Dann habe ich Revision eingelegt und dann kam die zweite Instanz und der Anwalt sagte mir Herr Rossmann, ich wollte gar nicht hingehen. Der sagte mir, Sie gehen hin, sonst sind Sie ab 1.4. vorbestraft. Also Sie müssen hingehen, sonst ist das Zersetzung der deutschen Wehrkraft.
Okay.
Also ich bin hingegangen und habe den Leuten gesagt, mein Name ist Dirk Rossmann. Ich prozessiere gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und das habe ich gebetsmühlenartig 100 Mal am Tag gesagt. Die Leute sind verrückt geworden, die haben mich immer nur angeschrien. Und dann kam eine sehr stressige Zeit, weil ich war dann im Bau. Jedes Wochenende war Freizeit gestrichen. Ich sollte meine Grundwehrzeit wiederholen. Ich habe ja nichts mitgemacht, aber schlagen durften sie mich nicht. Das wusste ich. Und das war für mich eine sehr stressige Zeit, aber ich habe mich davon überhaupt nicht abbringen lassen. Ja, und nach 4,5 Monaten war die Geduld zu Ende. Da kam ein Jeep, der brachte mich nach Hannover-Langenhagen in die Psychiatrie. Und dann war da ein Arzt, der fragte mich, der sagte, Herr Rossmann, wir haben hier drei Abteilungen. Eine geschlossene Abteilung für die ganz schweren Fälle, eine halboffene für die nicht ganz so schweren Fälle und eine offene Abteilung. Welche wollen Sie denn?
Da habe ich gesagt, Herr Doktor. Durften Sie sich aussuchen?
Ja, Herr Doktor sagte, ich bin ganz normal, natürlich in die offene. Und dann hat er mich gedrückt und hat gesagt, aber Herr Rossmann, wir wissen doch, dass Sie normal sind. Ja, also ich war in 4 Wochen in der Psychiatrie. Die haben festgestellt, dass ich normal bin. Und dann sollte ich wieder weitermachen bei der Bundeswehr. Ich kam in die Kaserne, sollte abends Revier reinigen. Und das war der 6. September 1965. Und da habe ich mir gedacht, Revier reinigen, ich mache hier nichts. Ich habe mir meine Ausgehuniform angezogen. Ich bin aufgewachsen am Stadtwald von Hannover, der Eilenriede. Ich konnte wahnsinnig gut klettern. Also ich habe mir meine Ausgehuniform angezogen, bin auf dem höchsten Baum geklettert. Tja, und da haben sie mich nicht mehr runterbekommen. Und ich bin, glaube ich, um 6 Uhr so rauf und nachts um 1 standen die anderen Soldaten. Und dann kam erst die Bataillonsfeuerwehr, da war die Leiter zu kurz. Dann kam die Feuerwehr aus Hannover-Langenhagen, da war die Leiter lang genug. Aber nachts um 1 kam dann ein Feuerwehrmann und der berührte mich mit seiner Hand an der Schulter. Ich habe gesagt, hör bloß auf, ich gehe jetzt runter. Ich musste, offen gesagt, auch nach so vielen Stunden hatte ich auch mal ein dringendes Bedürfnis. Ja. Und dann bin ich runter und unten stand die Militärpolizei und der Oberstabsarzt Weinzierl. Und der hat gesagt, nee, zur Militärpolizei, der kommt mit mir. Und dann kam ich in den Sanitätsbereich. Ja, und am nächsten Tag kam der Befehl von der Division, der Kanonier Dirk Rossmann ist mit sofortiger Wirkung von der Bundeswehr zu entlassen. Habe ich noch 40 D-Mark Entlassungsgeld bekommen. Und das war der 7. September und das sage ich hier so mit Freude, weil das war mein Geburtstag. Und dann war ich nach 4,5 Monaten, war meine Bundeswehrzeit zu Ende.
Das heißt, letztlich hat diese ganze Aktion dann doch zum Ziel geführt.
Das kann man so sagen. Aber Herr Bernd, also noch viel mehr zum Ziel, weil das war eine Zeit, die sehr viel mit Ängsten bei mir besetzt waren. Ich hatte ja nicht das, was ich heute besitze. Und so. Ich war also schon sehr ängstlich, aber ich war hinterher auch ein Stück stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe.
Also welcher Charakterzug von Dirk Rossmann zeigt sich in dieser Geschichte? Sie haben sie ja nicht ohne Zufall an den Anfang des Buches gestellt.
Ja, also es zeigt sich schon Willensstärke und dass ich nicht schnell aufgebe. Ja, das ist sehr, sehr transparent.
Kommt es heute auch gelegentlich vor, dass Sie auf die Palme gehen?
Nicht häufig. Manchmal bin ich eher traurig, wenn Hannover 96 verliert oder noch in der 89. Minute ein Tor kassiert und so. Aber ob das hier auf die Palme geht, kommt eigentlich fast gar nicht mehr vor.
Dann bin ich auf den Baum geklettert. 3 handsignierte Exemplare seiner Autobiografie verschenken wir in der nächsten Stunde. Dirk Rossmann in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Dirk Torpfosten Rossmann. Tut das nicht weh?
Naja, das war ja auch nur einmal. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr hängen geblieben aus dem Buch. Aber das habe ich einmal mitgemacht. Ich war kein guter Fußballspieler. Wir waren immer im Stadtwald und da war ein Baum und es gab den anderen Pfosten nicht. Und dann sollte ich da Torpfosten sein. Habe ich einmal gemacht, aber dann habe ich auch mit den Freunden nicht mehr Fußball gespielt, sondern bin mit 12 Jahren in den Tennisverein eingetreten. Und das spiele ich heute noch.
Also das war noch nicht bei Hannover 96.
Nein,
die hatten
nein.
Schon eigene Torpfosten.
Ja.
Und heute gehört Ihnen ja da nicht nur ein Torpfosten, sondern 20% des Vereins.
Richtig.
Warum ist Ihnen das wichtig, das Engagement bei Hannover 96?
Das ist mir wichtig, weil ich A, am Fußball interessiert bin und B, ist das menschliche Miteinander für mich eine große Freude, mit den anderen Eigentümern, mit den Spielern, mit den Managern und natürlich auch alle 14 Tage, wenn ich beim Fußball bin, kenne ich viele Leute. Also das ist auch ein sehr lustiges oder fröhliches Miteinander mit anderen. Das macht mir viel Spaß.
Und leiden Sie dann auch sehr, wenn es dem Verein mal nicht so gut geht? Oder ist das dann eher so eine Liebhaberei?
Also erstmal leide ich während des Spieles, wenn es irgendwie nicht gut steht. Und das andere, dass jetzt auch Hannover 96 ist finanziell gut aufgestellt. Wir haben keine Bankschulden. Aber wo ich leide, ist diese ganze letztes Jahr, diese ganze Diskussion um 50+1, beziehungsweise, dass die Fans dann nicht mehr mitgemacht haben und immer diese Plakate hingehängt haben, Kind muss weg und so. Die Stimmung war nicht gut.
Martin Kind ist der Hauptinvestor.
Martin Kind ist der Hauptinvestor und Präsident. Leiden möchte ich das nicht nennen, weil das ist zu hoch gegriffen. Aber gut fand ich das nicht und das tat mir auch ein bisschen weh.
Jetzt kommt Ihr erster Musikwunsch und das ist ABBA mit Dancing Queen. Was verbinden Sie damit?
Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, Zuversicht, Spaß.
ABBA für Dirk Rossmann. Jahrzehntelang ging es aufwärts mit Dirk Rossmann und seinem Konzern, aber in den 90er Jahren gab es dann eine ernste Krise und zwar sowohl geschäftlich als auch privat, ein verschleppter Herzinfarkt. Ich vermute mal, da gibt es einen Zusammenhang. Ist Ihnen das Schicksal der Firma ans Herz gegangen?
Wir hatten damals schon immer hohe Bankkredite, weil die Steuern waren damals viel höher als heute. Und wir hatten damals keine Eigenmarken, keine Rossmann-Ideenwelt. Also was die Leute bei mir gekauft haben, das konnten sie bei Karstadt oder überall kaufen. Wir waren finanziell eher schwach aufgestellt, hatten wenig Eigenkapital. Und dann kam die Wende. Und dann bin ich natürlich sehr massiv in die neuen Bundesländer gegangen, habe viele Läden aufgemacht. Dann kamen die osteuropäischen Länder dazu. Und die Marge war zu klein. Und dann kam das Jahr 1996 mit 12 Millionen D-Mark Verlust. Und wenn sie wenig Eigenkapital haben, dann ist eine solche Situation fast tödlich. Ja, und dann wurde es schwierig.
Aber gleichzeitig dann die gesundheitliche Schwierigkeit.
Ja, dann hatte ich einen Herzinfarkt und ich hatte auch noch andere Fehler gemacht. Ich habe im größeren Umfang an der Börse spekuliert, fast alles auf Kredit. Ich hatte mit den großen Parfümlieferanten habe ich Prozesse geführt. Ich wollte von Chanel, von Lancôme, von Lancaster direkt beliefert werden. Ich bin bis zum Bundesgerichtshof gegangen, aber die wollten mich nicht beliefern, weil die wussten, ich mache hinterher alles billiger und das wollten die nicht. Und es kam eine Gemengelage, die extrem stressig war. Das führte dann auch zum Herzinfarkt. Ja.
Wie haben Sie dann die Kurve gekriegt? Also wenn man mit der Firma quasi in einer großen Krise ist und dann auch noch gesundheitlich angeschlagen ist.
Ja, also zunächst einmal hatte ich ein ganz großes Glück, dass bei mir, dass ich nur einen Stent bekommen habe. Das ist so ein kleines Röhrchen in die Arterie. Also ich habe keine Bypässe bekommen. Ja. Und das ist ja eine richtig großer Eingriff. Also ich habe nur einen Stent bekommen. Durch den Stent wurde denn das Herz wieder besser mit Blut versorgt. Ich wurde ruhiger und bin nicht immer gleich von 0 auf 100. Und das war schon mal gut. Und das nächste war, dass ich sagte, jetzt alle Aktien verkaufen, alle Aktivitäten werden reduziert, nur noch Drogeriemärkte. Und da will ich zeigen, dass es geht. Ja, und hinzu kam dann im Jahre 97, dass wir in der Firma überlegten, was können wir besser machen, was müssen wir anders machen. Und dann kam die Idee mit den Eigenmarken, dann kam die Idee mit der Ideenwelt. Und dann haben wir unser Sortiment verändert. Wir wurden für die Kunden viel interessanter, viel spannender, weil plötzlich gab es bei Rossmann Ware, die man nur bei Rossmann kriegen kann und nicht in jedem anderen Markt. Die Jahre wurden dann immer besser und immer besser. Und dann nach 16 Jahren bekam ich 2013 vom Springer-Konzern die Auszeichnung Wachstumssieger in Deutschland. Also da haben wir nach 16 Jahren von den 500 größten deutschen Firmen waren wir die Nummer 1. Und das war, wenn man die Situation von 97 sieht und 2013, natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Waren Sie vor dem Herzinfarkt ein anderer Chef als danach?
Eins hatte ich vielleicht gelernt. Also wenn Menschen ein bestimmtes Verhalten zeigen, dann sagen wir schnell, der hat den und den Charakter oder Charakterschwäche. Aber bei mir war es so, weil ich dann schnell aufbrausend war, lag es nicht unbedingt an meinem schlechten Charakter, sondern es lag einfach daran, dass das Herz nicht ausreichend mit Blut versorgt wurde. Und deshalb war das für mich existenziell, dass durch diesen Stent die Arterie also wieder das Blut transportieren konnte. Und ich wurde unmittelbar, also nach dem Herzinfarkt, auch viel ruhiger und ausgeglichener.
Was haben Sie persönlich gelernt aus dieser Krise?
Ja, ich hatte damals gelernt, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren, weil ich hatte mich total verzettelt. Und für mich war zunächst mal die wichtigste Erkenntnis, alles runterzufahren und vor allen Dingen auch die Schulden abzubauen. Und weniger kann mehr sein.
Und Sie haben sich auch intensiv mit Psychologie auseinandergesetzt, haben eine Therapie gemacht, schon nach der ersten Scheidung. Also was hat Sie da verändert?
Meine erste Frau hat mich verlassen, ich nicht sie. Und da ging es mir überhaupt nicht gut. Und da haben gute Freunde gesagt, ich soll eine Therapie machen. Und das fand ich auch interessant, weil ich dachte, da kann ich was lernen. Und dann habe ich eine sehr lange Therapie gemacht und mich hat über lange Zeit dieses Thema fasziniert. Und das hat damals bedeutet, also in den relativ guten Jahren, 70er, 80er Jahre, dass wir auch damals in der Zeit ein gutes Betriebsklima hatten. Das wurde erst schlechter, als die wirtschaftliche Not größer wurde und als ich denn nicht mehr die Ruhe hatte. Aber in den Zeiten hatten wir ein gutes Betriebsklima und wir haben sehr viel Gruppendynamik auch mit Mitarbeitern gemacht.
Dirk Rossmann über seine Krise. Dirk Rossmann ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Neben seiner Firma engagiert er sich sozial und er fördert auch immer wieder mal junge Talente. Und dafür haben wir jetzt ein gutes Beispiel. Diese jungen Herren hier, wer mag da wohl sein? Schönen guten Tag.
Hallo. Ja, zauberhafte Grüße hier in den HR1 Talk. Hier ist Chris Ehrlich von den
Ärzten. Hallo Chris, das ist ja toll. Das wusste ich überhaupt nicht, Chris. Also.
Ja, ich habe Andreas weggezaubert. Uwe hat ja auch gerade von jungen Herren gesprochen, deswegen, das trifft ja ganz gut auf mich zu.
Also Christian Ehrlich von den Ehrlich Brothers, zwei der erfolgreichsten Zauberkünstler Deutschlands. Und da ahnt nicht jeder. Wie ist denn da der Link zu Dirk Rossmann? Wie haben Sie sich kennengelernt?
Die allererste Begegnung hat es auf einer Weihnachtsfeier gegeben, die Dirk für seine Mitarbeiter in Hannover organisiert hat. Da haben wir uns dann nach unserem Auftritt noch kurz verabschiedet. Dirk damals schon gesagt, Mensch, vielleicht gibt es ja irgendwie ein großes Projekt, was wir mal planen, dann kommen wir nochmal auf dich zu. Auf jeden Fall haben wir uns da verabredet, dass er mal uns 5 Minuten oder auch 10 schenkt mit unserer Konzeptidee. Das Versprechen hat er eingelöst und das ist über Jahre immer intensiver geworden und irgendwann gab es dann ein großes Projekt, was wir zusammen in der TUI Arena umgesetzt haben und das war unser großer Startschuss.
Sie wollten irgendwann vor rund 10 Jahren groß ins Geschäft kommen. Sie hatten 30 Hallen angemietet. Sie hatten kaum Geld, aber große Hallen angemietet. Und ich habe gesagt, was macht ihr da, wenn die Hallen nachher nur halb voll sind und euch kennt doch keiner? Das funktioniert doch nicht. Und da sagten sie ja, wie sollen wir die Hallen voll kriegen? Ich sage ganz einfach, ihr ruft immer 2-3 Tage vor eurer Show bei uns in der Firma an. Und wenn dann noch Plätze frei sind, dann schenken wir die Karten unseren Mitarbeitern. Die können auch noch ihre Bekannten und Nachbarn mitbringen. Und so waren alle 30 Hallen in Deutschland ausverkauft. Und da sie ja eine super Show machen, war der Aufschlag da. Und alle sagten, also die Ehrlich-Brüder, das ist super, vor ausverkauftem Haus. Diese Unterstützung war entscheidend für ihre Karriere. Also sie hätten, wenn sie nicht die Mitarbeiter von Rossmann gehabt hätten, dann wäre die ganze Atmosphäre in den Hallen eher traurig gewesen und dann hätte es nicht funktioniert.
Was ist typisch für Herrn Rossmann? Was würden Sie da sagen?
Ja, er ist selbst auch eine unglaublich herzliche Person. Trotz dessen, dass er auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann ist, was für uns aber nie irgendwie Thema war. Wir sind mit Dirk immer auf einer sehr, sehr persönlichen, menschlichen Ebene unterwegs.
Und zum Dank haben Sie ihn dann zersägt?
Das war auf einer weiteren Weihnachtsfeier. Da ist die Idee entstanden, Dirk in eine Illusion einzuweihen. Da haben wir gesagt, ja, wir haben so eine große Säge, die ist so 4 Meter, 5 Meter hoch. Die könnte dich zersägen. Die hat so 6 Sägeblätter und das wäre doch ein Ding. Da ist doch der Applaus sicher, wenn der Chef zersägt wird.
Okay, und Sie haben aufgepasst, dass der Betriebsrat nicht dabei ist bei der Säge.
Nee, aber da hat er sich auch richtig ins Zeug geworfen. Da ist er vorher zu uns nach Bünde gekommen, in die Zauberwerkstatt, hat dann mit uns sich diesen Trick, diese Illusion reingezogen. Er musste ja da auch Trickprinzipien lernen, die wichtig sind. Ganz ungefährlich ist es ja auch nicht. Und das hat dann letztlich alles wirklich super geklappt. Als er zersägt war, war ein riesen Applaus da, aber als er wieder dann ganz und auch noch an einem anderen Ort war, war der Applaus noch größer da. Das ist, als Chef ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Das heißt, zumindest bei diesem einen Trick wissen Sie, wie es geht. Sie müssen ja eingeweiht sein.
Ja, ich weiß, wie es geht, aber Chris hat gerade vergessen zu erzählen, es gab ein Problem, weil ich hatte mir diese Fußfesseln hatte ich lösen können und auch die Handfesseln, aber wie ich das von meinem Bauch wegbekomme, diese dritte Fessel und diese Sägen kamen schon runter und ich glaube, Chris war es, der dann nochmal nachguckte, ob ich da auch klar kam und die Säge kam schon immer dichter und dann hat er mir geholfen und deshalb sitze ich heute so fröhlich vor Ihnen, Herr Bernd.
Und diese Säge ist wirklich echt, die ist doch auf Schaumstoff wahrscheinlich, oder?
Das muss Chris beantworten. Das
sind Sägeblätter aus Metall und wenn man da reinkommt, dann gibt es mindestens Blut bis zur Vollkatastrophe, alles drin.
Okay. Tja, dann enden wir an dieser Stelle, bevor es noch gefährlich wird. Christian Ehrlich von den Ehrlich Brothers, vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen was erzählt haben.
Ciao.
Und Dirk Rossmann bleibt noch im HR1 Talk, gleich 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Drogeriekönig Dirk Rossmann ist heute unser Gast. Nur DM ist größer. Ich hätte ja gedacht, dass Sie Konkurrenten sind bis aufs Blut, aber Sie sind per Du und haben sogar schon gemeinsam Urlaub gemacht. Wie passt das denn zusammen eigentlich?
Ach, das passt sehr gut zusammen. Wir waren in den letzten Jahren, sehen wir uns nicht mehr häufig, aber früher haben wir gemeinsam eingekauft. Wir haben tolle Diskussionen geführt. Wir haben eigentlich immer auch Spaß gehabt und wir haben auch uns wechselseitig respektiert. Und da gab es überhaupt keine Berührungsängste. Im Gegenteil, es gab ein lebendiges Miteinander. Der Götz Werner ist ein sehr gescheiter Mann. Ich habe nicht unbedingt immer seine Ansichten, aber es war immer, wir haben immer tolle Gespräche gehabt.
Aber wie scharf kann denn die Konkurrenz unter Freunden sein?
Das war ja zunächst einmal, weil die Konkurrenz nicht so im Fokus, weil DM war in Süddeutschland, mehr im Ruhrgebiet, ich war in Norddeutschland. Das kam dann eher im Laufe der Jahre, als DM auch nach Norddeutschland ging, ich ging nach Süddeutschland. Wir haben dann Läden in Ungarn aufgemacht und in der Tschechei. Dann kam DM dazu. Also dann waren wir auch Rivalen. Aber Herr Bernd, das ist eigentlich kein Problem, es zu trennen, dass man sich wirtschaftlich auseinandersetzt. Aber deshalb kann man sich doch menschlich gut sein. Das muss doch kein Widerspruch sein.
In Frankfurt hat man das Gefühl, der dritte Laden ist eine Drogerie. Es gibt sogar eine Straße, da sind 2 Rossmann-Läden in derselben Straße direkt gegenüber. Da dachte ich mir, hat er den zweiten Laden nur gemietet.
Sie meinen den Rossmarkt vielleicht, ja?
Genau.
Aber das hat einen Grund, weil der alte Laden am Rossmarkt, der ist viel zu klein. Der läuft immer noch sehr gut, aber der ist viel zu klein. Das ist für die Kunden schon eine kleine Zumutung. Aber gegenüber der Laden, der ist groß und da gibt es breite Gänge und so. Und beide Läden laufen gut und der große Laden, der macht sich immer besser, weil immer mehr Menschen doch lieber im großen Laden einkaufen.
Aber ich dachte, Sie haben den nur gemietet, damit DM da nicht reingeht.
Ja, das habe ich natürlich auch. Das auch. Aber der funktioniert, der läuft gut dagegenüber.
Dirk Rossmann in HR1. Und gleich füllt er den HR1-Fragebogen aus. Und das hat der Mitbewerber Götz Werner schon vor ein paar Jahren gemacht. Aber auch in dem Punkt holt Rossmann jetzt auf. Dirk Rossmann im HR1 Talk und das ist eine ganz feste Rubrik bei uns wie Ihre Eigenmarke, der HR1 Fragebogen. Mein schönstes Privileg als Konzernchef ist?
Mit Menschen in einer sozial guten und aufrichtigen und herzlichen Weise gemeinsam gestalten zu können.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Weiß ich definitiv nicht. Ich schätze vielleicht 1 Euro.
Meine schönste Reise war?
Ich habe einige tolle Reisen gemacht. Aber ich war vor einigen Jahren, vor 3, 4 Jahren in Japan. Ich wollte nie nach Japan reisen, weil ich immer dachte, Mensch, das ist so weit. Aber das ist wirklich eine ganz andere Kultur. Die Menschen verhalten sich ganz anders, sehr freundlich, sage ich jetzt so mal so. Weil es gab auch andere schöne Reisen. Aber jetzt spontan fällt mir Japan ein.
Mein Lieblingsessen?
Arrabbiata beim Italiener.
Ich hasse es, wenn...
Ich hasse es, wenn Leute einfach dummes Zeug schwatzen und einfach nicht nachdenken und Dinge sehr oberflächlich sehen und nicht in der Lage sind zu differenzieren. Und man sollte sich schon die Mühe machen, beide Seiten zu sehen und erst dann ein Urteil zu fällen, aber nicht jetzt auf einer Seite rumzureiten, ohne sich mit der anderen auseinanderzusetzen.
Bereut habe ich?
Eigentlich nichts. Das klingt jetzt komisch, aber ich sage das deshalb, weil ich aus allen Dingen, und wenn sie noch so blöd waren und noch so ärgerlich waren, ich habe immer hinterher auch was gelernt. Alles, was passiert, was wir erleben, kann auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch bedeuten, dass ich als Mensch wachse. Und deshalb kann ich mich so direkt an nicht so spontan erinnern, was ich bereut habe. Kann ich gar nicht sagen.
Der Glaube.
Ich habe einen merkwürdigen Glauben. Also erstens bin ich Atheist. Aber zweitens sage ich mir so aus Spaß, wenn irgendwie, es gibt ja manchmal Situationen, wo man einen richtigen Dusel hat. Und dann sage ich mir, da war mein Schutzengel. Und ich finde auch das Wort Gottvertrauen gut. Also ich habe einfach ein tiefes Vertrauen, dass die Dinge doch ganz gut werden und besser werden. Aber ich bin Atheist, also ich bin...
Ein Atheist mit Gottvertrauen.
Ja, kann man sagen, ja.
Man muss auch Widersprüche stehen lassen können, oder?
Man muss auch Widersprüche stehen lassen können, genau.
Schopenhauer. Was verbinden Sie damit?
Ja, ein anderer Kampf. Wir haben ja vorhin die Bundeswehrgeschichte erzählt. Ein anderer Kampf. Ich hatte eigentlich doch ziemlich große Komplexe, weil ich in der Schule so schlecht war. Und dann habe ich mit 14 Jahren bei uns im Bücherschrank Die Welt als Wille und Vorstellung von Arthur Schopenhauer gefunden. Und dann habe ich das Buch in die Hand genommen und habe eine Seite gelesen und habe nur Bahnhof verstanden. Peripher und a priori und a posteriori und so. Also das kam mir ja alles vor wie böhmische Dörfer. Und dann habe ich mir gesagt, was der Mann geschrieben hat, das will ich verstehen. Und dann habe ich vier Jahre lang jeden Tag den Schopenhauer gelesen. Also ich verbinde damit, Ihre Frage war, was verbinden Sie damit? Mein Ehrgeiz, wenn ich was will, dass ich es auch mache.
Und das, finde ich, sagt viel über Sie aus. Also ein 14-Jähriger, der freiwillig Schopenhauer liest als Volksschüler. Also nicht, weil der Lehrer das erwartet. Warum haben Sie diesen Ehrgeiz da gehabt? Was war das?
Ja, weil für mich war das existenziell. Existenziell, weil ich ja gar nicht an mich glauben konnte aufgrund der schulischen Leistung und immer nur im Schatten zu stehen der guten Schüler. Und ich wollte wissen, bin ich eigentlich doof? Ja, also das war für mich extrem.
Sie waren kein guter Schüler damals.
Nein, ich war ein furchtbarer Schüler. Und ich konnte mir auch nicht die Dinge nicht so gut merken. Und manchmal habe ich mich auch nur gefragt, wozu brauche ich das? Brauche ich doch nicht für mein Leben, wenn ich Wurzel ziehen lerne. Also ich habe in meinem ganzen Leben nicht kein Wurzelziehen gebraucht. Und ich hatte vielleicht auch im Widerstand, Dinge zu lernen, die ich gar nicht brauche.
Aber Schopenhauer braucht
ja, da ging es mir darum, ich habe mir gesagt, wenn ich diesen deutschen Philosophen begreife, dann kann ich gar nicht doof sein. Und insofern musste ich den Mann begreifen, damit ich irgendwie wieder mehr Selbstvertrauen bekomme.
Das finde ich wunderbar. Schopenhauer als Selbstbestätigung. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Dirk Rossmann. Vielen Dank. Und jetzt verschenken wir 3 handsignierte Exemplare Ihres Buches. Und dann bin ich auf den Baum geklettert. Quizfrage, was war das denn für ein Baum? Wir haben es vorhin am Rande erwähnt, also was für ein Baum war das? Und zwar der Baum, der da in der Kaserne stand. Wenn Sie es noch wissen, 0800 155 4x1, 0800 155 4x1 oder im Internet auf hr1.de. Und jetzt der nächste Musikwunsch für Sie, die Beatles mit Penny Lane. Penny Lane is in my ears and in my heart. Dirk Rossmann gehört die zweitgrößte Drogeriekette in diesem Land nach Umsatz gemessen. Nach anderen Kriterien sind sie Kopf an Kopf. 40% inzwischen in Hand von chinesischen Investoren. Sein Vermögen wird von einigen Leuten auf 2 Milliarden geschätzt. Wie viel davon liegt in Form von Klopapier und Seife in den Regalen?
Ja, ich würde sagen, das meiste, denn das ist ja das Eigenkapital bildend ja auch das Warenlager. Und das ist der größte Teil ist Warenlager.
Dennoch können Sie sich nicht nur theoretisch alles leisten, was Sie gerne haben möchten. Haben Sie eine Yacht?
Nein, ich habe keine Yacht.
Ein Privatjet?
Ich habe kein Privatjet.
Eine Villa auf jedem Kontinent?
Wir wohnen in einem 290 Quadratmeter großen Haus, das meine Frau und ich seit 1984 besitzen. Aber wir haben ein sehr großes Grundstück, das muss ich dazu sagen, sehr schönen Garten. Aber also alles ist irgendwo noch überschaubar und nicht größenwahnsinnig.
Gut, Sie könnten sich ja auch Luxus leisten. Was war denn der letzte richtig schöne Luxuskauf, den Sie sich gegönnt haben?
Also ich kaufe praktisch nichts. Also das ist
nichts.
Naja, das ist mir nicht so wichtig. Was mir wichtig ist, wo ich wirklich gerne Geld ausgebe, ist für Reisen. Mhm. Und gehen Sie nicht davon aus, wenn es in einem Flieger also auch bessere Klassen gibt, dass ich aus Geiz Economy fliege. Also da gebe ich gerne Geld aus. Wir gehen auch in gute Hotels. Und es dürfen auch sehr gute Hotels sein. Da bin ich großzügig. Aber mir ist weder Kleidung wichtig noch irgendwas. Meine Autos fahre ich im Schnitt 8 Jahre. Einfach weil solange mich das Auto von A nach B bringt und ist ja komfortabel. Ja. Also solche Dinge sind mir gar nicht wichtig.
Also es ist Ihnen schlicht egal.
Ja, es ist mir schlicht egal, weil ich habe doch Freude, wenn ich mit anderen Menschen was mache, wenn ich eine tolle Diskussion führe, wenn ich ein super Schachspiel mache mit einem Freund. Sowas macht mir Spaß. Aber ich muss doch nicht irgendwie immer den neuesten BMW haben und so. Also das würde mir überhaupt nichts geben, ja.
Würden Sie sagen, Sie sind ein bisschen geizig?
Überhaupt nicht. Ich bin extrem großzügig.
Ja.
Aber diese Art, das ist Nekrophilie, Liebe zu toten Gegenständen. Also ich habe keine Liebe zu toten Gegenständen.
Ja.
Ich liebe, wenn ich das so sagen darf, ich liebe eher Menschen. Also Menschen machen mir Spaß und Menschen machen mich fröhlich und so weiter. Und wenn ich mit Menschen was gemeinsam machen kann, wie Skat spielen oder so etwas oder wandern. Ich gehe ja auch wir sind eine Wandergruppe mit 9 Leuten. Alles alte Leute, wir gehen einmal im Jahr eine Woche wandern, sowas macht mir Spaß. Einmal waren wir in Polen, da haben wir uns sogar so einen großen Heißluftballonflug gegönnt. Also es gibt so viele Dinge, die Spaß machen, das muss nicht alles Geld kosten oder viel Geld kosten.
Was bedeutet dann Geld für Sie?
Es ist wirklich eine große Freude, sich alles leisten zu können, obwohl man es sich gar nicht leisten will. Also es bedeutet mir Sicherheit und das habe ich vorhin auch gesagt schon, die Zeit lang, wo ich zu wenig Geld habe, wo ich also in der Firma immer expandiert habe, investiert habe, aber es war gar kein Geld da. Da war Geld mit ganz viel Frustration verbunden. Heute gibt es mir einfach Ruhe und Gelassenheit und auch ein Stück Sicherheit und das genieße ich.
Also Zeit ist wichtiger als Geld. Aber haben Sie denn noch Zeit oder arbeiten Sie immer noch sehr viel?
Naja, also wenn ich gerade mal ein Buch rausbringe, wie in letzter Zeit, dann ist Zeit sehr kostbar, dann gibt es viele Interviews und Gespräche und Fernsehen und so. Normalerweise habe ich genug Zeit, obwohl ich relativ viele andere Sachen mache, also vor allen Dingen Stiftung Weltbevölkerung, aber ich bin Gesellschafter bei Hannover 96 und vieles andere mehr.
Das klingt schon nach einem ziemlich vollen Terminkalender alles.
Nee, deshalb nicht, weil ich vieles auch einfach gar nicht mache und praktisch telefonisch kaum erreichbar bin. Also ich kann auch sehr gut die Dinge so konzentrieren, dass es mir noch Spaß macht. Also ich bin zum Teil auch sehr restriktiv. Also das kann im Einzelfall auch schon mal unhöflich sein. Aber mir ist es wichtig, dass ich immer genug Zeit habe. Nicht, dass ich da in so ein Hamsterrad komme, was mich verrückt macht. Also das würde ich hassen.
Also Ihre Handynummer hat nur Ihre Familie, oder?
Nein, es haben einige Leute Handynummer. Ich habe meistens Handy gar nicht dabei. Es ist auch meistens ausgeschaltet. Ich besitze auch keinen Laptop, habe überhaupt zu dieser digitalen Welt überhaupt keinen Zugang. Also wir von der Firma, ja, aber ich als Privatmann, nein. Mir ist es wichtig, Zeit zu haben und das ist mir wichtiger als vieles andere.
Dirk Rossmann über sein Verhältnis zum Geld.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Dirk Rossmann. Manche Kritiker haben Ihnen auch mal vorgeworfen, Sie seien eigentlich ein weniger sozialer Arbeitgeber, als Sie sich gerne präsentieren, weil Sie in Ihrem Konzern eine Zweiklassengesellschaft geschaffen hätten. Also den Rossmann-Mitarbeitern geht es wunderbar, aber die Regale einräumten, die würden sehr viel schlechter bezahlt und an den Firmen seien Sie dann auch wieder beteiligt.
Ja, das ist richtig, dass ich an einer Firma beteiligt bin. Ein bisschen eigenartig an der Geschichte ist, dass diese Geschichte in einem Magazin stand, das einem großen Konzern gehört. Der Eigentümer ist einer Firma, die genau das Gleiche macht, was ich mache.
Aha.
Und die zahlen auch Mindestlohn. Deshalb fand ich den Vorwurf etwas skurril, weil diese Firma, die diese andere Firma besitzt, ist 20 Mal größer als die Firma, an der ich beteiligt bin. Und im Übrigen bin ich Minderheitsgesellschafter. Und das ist auch völlig vergessen worden in dem Artikel, dass man in Deutschland und wahrscheinlich in der ganzen Welt über 50% an der Gesellschaft braucht, um den Geschäftsführer oder den Vorstand zu stellen. Und ich hatte nie die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen, weil ich nie die Mehrheit hatte.
Aber unterm Strich spart Rossmann auf Kosten der Aushilfskräfte?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist wichtig, wir haben viele Läden, die letztlich zu klein sind. Und es ist wichtig, dass die Ware, die während des Tages kommt, manchmal auch in Fußgängerzonen, dass die Ware schnell verräumt ist. Und das ist für die Rossmann-Mitarbeiter, die Stammmannschaft, wichtig, dass die Ware schnell verräumt wird. Und da arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen, nicht nur mit der Firma, wo ich beteiligt bin, auch mit anderen. Und das machen auch Edeka und Rewe und alle anderen. Also das so zugespitzt zu formulieren, wie das vor Jahren mal in einem Magazin formuliert wurde, das war überzogen. Ich habe mich trotzdem überhaupt nicht gewehrt, weil ich wollte nicht, dass jetzt da irgendwie so ein ewiges Hickhack losgeht, was die Kunden gar nicht hören wollen. Im Grunde kommen wir sehr gut aus mit dem Betriebsrat, auch mit Verdi und so. Und ich habe heute überhaupt keine Probleme.
Jetzt kommt Ihr nächster Musikwunsch. Ein wunderbarer Titel von Carole King. You've Got a Friend. Kürzlich las ich, dass wir neuerdings mehr als 200 Milliardäre in Deutschland haben. Noch nie waren es so viele. Die Zahl der deutschen Milliardäre hat sich in den letzten 8 Jahren fast verdoppelt. Einer davon ist Dirk Rossmann. Ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung?
Also ich sehe das gar nicht so sehr bezogen auf Milliardären. Es kommt mir die Zahl von 200, die kommt mir als viel zu hoch gegriffen vor. Ich glaube dir gar nicht. Aber darum geht's gar nicht. Wir haben in Deutschland, das wissen viele Leute nicht, 20 Millionen Menschen, die ein Vermögen haben zwischen 100.000 Euro und 1 Million Euro. Also es gibt wirklich viele Menschen, die wirtschaftlich gut abgesichert sind. Wir haben darüber hinaus 1 Million Menschen, die mehr als 1 Million besitzen. Natürlich haben wir in unserem Land Not. Wir haben schwierige Verhältnisse, wenn ich nur an die Wohnungsnot denke und die unbezahlbaren Wohnungen in Großstädten. Das weiß ich alles. Aber es ist in Deutschland so, dass es auch eine andere Gruppe von Menschen gibt, denen es sehr gut geht, wirtschaftlich sehr gut geht. Und die Milliardäre, das sind ja denn
die Spitze des Eisbergs.
Die Spitze. Ne? Mhm. Ich glaube gar nicht, dass es 200 sind, aber vielleicht haben Sie recht. Also es kommt mir jetzt so viel vor.
Wie viele von diesen Leuten auf der Liste kennen Sie persönlich? Kennt man sich?
Vielleicht ein Dutzend.
Ja. Würden Sie sagen, man sollte reiche Leute stärker besteuern?
Die reichen Leute zahlen die höchsten Steuern, weil es einfach von der Summe am meisten sind. Ich glaube, 8 oder 9% der vermögendsten Deutschen zahlen über 50% der Steuern. Also es ist nicht so, dass wenig Steuern gezahlt werden. Unsere Steuern sind in der Summe nicht zu wenig. Und im Übrigen finde ich das Allerwichtigste, dass der Staat mehr Geld einnimmt. Mehr Geld, nicht weniger Geld.
Ja.
Und zu denken, je höher man die Prozentsätze macht, desto mehr Geld nimmt der Staat ein, ist völlig falsch. Es gibt empirische Berichte aus vielen Ländern. Nein, es geht darum, dass vor allen Dingen die Steuern bezahlt werden, Herr Bernd. Und das finde ich super gut, dass wir in den letzten durch Schäuble und durch viele Maßnahmen, dass wir diese ganzen Steueroasen ausgetrocknet haben und dass keiner mehr sein Geld ins Ausland bringt. Denn eins finde ich absolut nicht gut. Wer hier viel Geld verdient in unserem Land, hat auch die Steuern zu zahlen, die der Staat festgelegt hat und soll nicht versuchen, irgendwie mit irgendwelchen Tricks das Geld außer Landes zu bringen. Nein, das finde ich nicht gut. In der Summe steigt die Steuereinnahme des Staates enorm und das liegt vor allen Dingen auch an den Leuten, die viel haben, denn die zahlen auch das meiste.
Hat der Sohn einer Kassiererin Ihres Konzerns ähnliche Chancen in unserem Land wie Ihre Söhne?
Man kann natürlich die Frage so stellen, ja. Aber ähnliche Chancen bestimmt nicht. Da kann ich ja glatt mit Nein antworten. Aber irgendwie nur zu denken, also das einzig Seligmachende sind reiche Eltern. Ich kenne so viele Leute, die also tolle Eltern haben, liebevolle Eltern, die nicht reich sind, die vielleicht ein ordentliches Einkommen haben, aber wo die Kinder viel fröhlicher sind. Und ich kenne Menschen, die viel Geld haben, die eher manchmal auch psychische Probleme haben oder auch unglücklich sind oder krank. Also alles am Geld festzumachen, ist eine sehr einseitige Sicht, die jedenfalls aus meiner Lebenserfahrung nicht deckungsgleich ist mit dem, was ich sehe.
Und wenn man über das Vermögen spricht, darf man bei Ihnen auch nicht verschweigen, dass Sie auch große Summen in Ihre Stiftung stecken. Was ist das Ziel der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung? Warum machen Sie
also
das?
Also ich hab die Stiftung mit einem Freund vor über 25 Jahren gegründet. Und wir hören ja jeden Tag von ökologischen Problemen, aber es wird mir viel zu wenig über den immer noch rapiden Anstieg der Weltbevölkerung gesprochen. Alle 12 Jahre kommen 1 Milliarde Menschen auf der Erde dazu, muss man sich mal vorstellen. 1 Milliarde kommen alle 12 Jahre dazu. Und jeder Mensch verbraucht Ressourcen. Jeder Mensch, wir haben jetzt die große Diskussion mit Mikroplastik in den Meeren. Jeder Mensch macht auch Müll und Dreck. Und dieser exorbitante Anstieg der Weltbevölkerung ist das zentrale Problem. In manchen Erdteilen ist es jetzt nicht mehr so das Problem. Europa, wir haben eher fast schon eine rückläufige Entwicklung. Aber wir haben in Afrika eine ganz dramatische Entwicklung. Das sehe ich als die Zukunftsherausforderung. Wir wissen es natürlich auch in Deutschland, Flüchtlingsproblematik. Und deshalb bin ich da sehr aktiv und deshalb mache ich auch Vorschläge an die Bundesregierung, Entwicklungshilfe zu erhöhen, die Gelder anders einzusetzen. Also das ist ein Teil meines Lebens und meines Lebensinhalts.
Alleine das ist schon ein Fulltime-Job, oder?
Nein, das sehe ich nicht so, weil es ist bei manchen Dingen einfach viel wichtiger. Und da tun mir die Politiker auch leid, die sind derartig im Stress. Bei mir ist es so, ich nehme mir Zeit zum Nachdenken. Und wenn ich sage, Deutschland sollte die Entwicklungshilfe um 5 Milliarden erhöhen, da habe ich mir das genau überlegt und gut überlegt. Weil wir müssen die Verhältnisse in Afrika so verbessern, dass ein Afrikaner gar nicht mehr das einzige Ziel in seinem Leben sieht, nach Europa zu kommen.
Dirk Rossmann in HR1. Ich habe kürzlich die interessante These gehört, dass es unter den großen Führungspersönlichkeiten der Welt angeblich überdurchschnittlich viele geben soll, die schon als Kind ihren Vater verloren haben. Bill Clinton ein so ein Beispiel. Und die simple Erklärung lautet, wer als Kind den Vater früh verloren hat, der musste früh Verantwortung übernehmen. Für die Geschwister, für die Familie. Dirk Rossmann könnte auch so ein Beispiel sein. Passt das zu Ihrer Biografie?
Wahrscheinlich ja, weil da wird vielleicht das Kind, das noch Kind, was spielen will, in eine Rolle hinein, das Wort manipuliert ist mir jetzt zu hart, aber ganz subtil in eine Rolle hineingeschoben, die vielleicht gar nicht kindgerecht ist. Also zu viel Verantwortung übernehmen und insofern kann an der These was dran sein.
Wäre Ihnen dieser Schicksalsschlag erspart geblieben, wären Sie länger Kind gewesen?
Nein, das stimmt auch nicht, weil in den 50er Jahren in Hannover Kind zu sein, unter Trümmern und mit dem Anblick von Menschen, die nur einen Arm haben oder ein Auge haben und die immer ein missmutiges Gesicht machen, also die gesamten Lebensverhältnisse waren Anfang der 50er Jahre in Deutschland nicht ermutigend. Also man darf die Dinge nicht monokausal sehen.
Ja, klar. Das heißt, es ist ein typisches Beispiel für die Nachkriegsgeneration dann vielleicht auch. Ja. Also man musste anpacken und es blieb weniger Zeit zur Selbstreflexion einfach in ihrer Zeit.
Ja.
Heute haben wir manchmal die umgekehrte Situation, überbehütete Kinder, die von ihren Helikoptereltern mit dem SUV vor die Schule gefahren werden und vielleicht den Lehrer verklagen, weil er schlechte Noten gibt oder so. Auch das prägt eine Generation.
Die Extreme, die ich ganz schlimm finde, wenn ein Kind überhaupt keine Zeit mehr hat, weil die Tochter muss zum Ballettunterricht und muss noch die Flöte lernen oder Klavier spielen und so. Es ist so wichtig, dass Kinder Zeit haben zum Spielen, für sich, zum Nachdenken. Und wenn also Eltern da ihre Kinder in so eine Schablone bringen wollen, dann ist das nicht gut. Und sowas erleben wir leider zu häufig. Kinder brauchen Zeit und dann haben sie auch die Chance, sich selbst zu überlegen, wie gestalten sie ihre Zeit? Was fangen sie mit ihrer Zeit an? Aber wenn die Zeit von vornherein verplant ist, das ist nicht gut für die Seele.
Ihre Kinder bekommen einen Konzern in den Schoß gelegt mit 50.000 Mitarbeitern. Ist das für die eine Bürde oder ein Geschenk?
Herr Bernd, die kriegen den Konzern nicht in den Schoß gelegt. Nein, die wachsen in eine Verantwortung hinein und Beide Söhne zeigen, dass sie gerne mit Menschen zusammenarbeiten, dass sie die Verantwortung übernehmen wollen und auch können. Und deshalb, ich werde ja manchmal gefragt, warum nicht eine Stiftung? Ich sage, nein, es geht einfach darum, dass Menschen, die die Fähigkeit haben, Verantwortung zu übernehmen, dass diese Menschen das auch machen. Und ich habe den Eindruck, die Söhne haben die Fähigkeit. Und deshalb wachsen sie auch zunehmend in die Rolle rein, dass sie das Unternehmen führen und nicht mehr ich.
Das ist eben genau vielleicht das Allerschwerste, oder? Dieses Loslassen?
Für mich überhaupt nicht, ja? Ganz im Gegenteil. Weil ich ja in der Firma auch noch mitarbeite. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass einer sagt, wo es lang geht. Wir haben unterschiedliche Bereiche. Der eine Sohn arbeitet im Immobilienbereich Expansion, der andere macht den gesamten Einkauf. Meine Frau ist sehr aktiv, die leitet den Bereich Non-Food, Rossmann Ideenwelt. Ich mache denn mehr die Finanzen oder Pressearbeit und so. Das ist alles gut aufgeteilt und während des Tages kommen wir uns überhaupt nicht ins Gehege. Im Gegenteil, wir sind froh, wenn wir uns mal so über den Weg, sagen wir, kommst du mit zum Essen heute Mittag und dann gehen wir irgendwo essen oder so. Das ist dann eine Freude. Aber dass das so eine Art Situation ist, wo man ständig über alles redet, das ist gar nicht der Alltag.
Und das Wort Ruhestand gibt es nicht in Ihrem Vokabular?
Nein, im Gegenteil. Solange ich Energie habe, gesund bin, macht mir das Gestalten, ob es jetzt hier im Bereich Entwicklungshilfe ist, Stiftung Weltbevölkerung, oder ob es Diskussionen sind im Vorstand bei Hannover 96. Also das Leben macht mir ganz viel Spaß und ich bin dankbar, dass so zumindest in den letzten Jahren der liebe Gott, an den ich nicht glaube, es so gut mit mir meint.
Wollen Sie im Büro sterben?
Nee, also, kennen Sie diese kleine Geschichte? Ich vergesse immer die Namen, aber der eine ist Snoopy und der andere heißt, weiß ich jetzt nicht. Und der eine Comicfigur sagt, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy sagt dann, ja, eines Tages, aber an allen anderen Tagen nicht.
Das möchten wir fast schon als Schlusswort nehmen für diese Sendung. Und man merkt auch heute noch Ihre Begeisterung, mit der Sie von Ihrer Arbeit erzählen. Herzlichen Dank, Dirk Rossmann, für Ihren Besuch bei hr1. Am Schluss ist es üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh.
Wir könnten jetzt auch die Snoopy-Geschichte
also,
dafür kaufen.
Ich habe als Kind Gedichte gemacht. Soll ich jetzt reden? Ja,
wenn Sie möchten, gerne.
Ich habe als Kind Gedichte gemacht, die wurden in der Hannoverschen Allgemeine veröffentlicht. Ich bekam immer 10 Mark dafür und ein Gedicht ist, der Osteraas hat sich beeilt, fix die Eierlein verteilt. Hier eins hin, dort eins hin, manch mit einer Füllung drin.
Damit haben Sie vor 60
Jahren. Ja, da war ich vielleicht 8 Jahre alt oder so.
Schon 10 Mark verdient. Na wunderbar. Und heute noch auswendig. Herzlichen Dank nochmal. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Herr Rossmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
hr1. Genau meins.